Die alte Lehre vom stellvertretenden Sühneopfer. Die Lehre vom stellvertretenden Sühneopfer, wie sie heute von den Christen verstanden wird, hat diese tatsächlich daran gehindert, die Wiederverkörperungslehre zu akzeptieren. Aber ursprünglich war es nicht so. Die ersten Christen glaubten an Reinkarnation. Was geschah damals? Wir finden Beweise dafür, dass die Lehre vom stellvertretenden Sühneopfer ursprünglich im Christentum vorhanden war, dann geschah jedoch Folgendes. Langsam veränderte sich das Verständnis für diese Lehre. Man sah nur die Worte anstelle der spirituell-okkulten Bedeutung. Als sie zu einem rein theologischen Dogma wurde, bildete sie ein großes Hindernis oder vielmehr eine verschlossene Tür, die die wahren Nachfolger des Meisters Christus heute und in den vergangenen Jahrhunderten daran gehindert hat, diese Lehre der Hoffnung, das heißt der menschlichen Reinkarnation, anzunehmen. Was ist geschehen? In den allerersten Tagen des Christentums bildeten die Urchristen die theosophische Gesellschaft jener Zeit für jenen Teil der Erde, und sie wussten, und es wurde ihnen gelehrt, dass jeder in dieses Leben geborene Mensch in seinem höchsten Teil, nicht als physischer Mensch, ein Sohn des Göttlichen ist, sein Geist, seine Seele war sozusagen ein Funke des kosmischen Alls, eine atmende, lebendige Flamme aus dem Herzen des Seins. Er nannte ihn den Christusgeist im Menschen, so wie auch einige Christen heute intuitiv angefangen haben, diese heilige Lehre vom immanenten oder inneren Christus im Menschen zu verstehen. Das war der ursprüngliche christliche Gedanke, und er wird heute in der Theosophie gelehrt, wie er in den verschiedenen Zeitaltern stets durch die Theosophie gelehrt wurde. Unser spiritueller Teil, diese Flamme aus dem Göttlichen, ist also die unsterbliche Essenz unseres Wesens. Er ist der Anker unseres Lebens, unseres Wachstums und unseres Fortschritts von Verkörperung zu Verkörperung, indem er von jedem Erdenleben das gesamte geistige Aroma unserer guten Handlungen, unserer schönen Gedanken und edlen Ideale, die wir in Herz und Geist nährten, mit sich nimmt und von Leben zu Leben trägt. Wir nennen diesen inneren spirituellen Teil die Monade. Sie ist der innere Buddha, der innere Christus in uns. Daher kommt es, dass diese Monade durch uns, durch unsere Schwächen und Fehler und Irrtümer, ja auch durch unsere guten Gedanken und Handlungen angekettet ist, um uns, wie H.P. Blavatsky sagt, als spirituelle Rettungsplanke von Leben zu Leben zu tragen, womit der innere Christus gemeint ist, gekettet an das Kreuz der Materie, unser Licht, unsere Hoffnung, unser Ursprung und unsere Bestimmung. Und weil er gemäß der alten Lehre an diese Sphären gekettet für uns leidet und unsere Bürde für uns trägt, unser eigenes Wesen, wohlgemerkt unsere eigenen, innerste, spirituelle Essenz, der Christus in uns. Deshalb können wir sagen, nicht im theologischen, sondern im theosophischen Sinne, dass er für uns sühnt und alles erduldet, gerade weil er unser spirituelles Selbst ist. Dieser Vorgang ist stellvertretend nur in dem Sinne, dass der göttliche Teil von uns das Gewicht, die Bürde dessen trägt, was wir, die niederen Teile, gedacht und gefühlt und getan haben. Dabei lässt er uns Leben auf Leben vollkommene Gerechtigkeit widerfahren und macht uns zu dem, was wir sind und was wir werden sollen. In diesem Sinne wurde die Lehre vom stellvertretenden Sühneopfer zuerst verstanden, dass der bloße Fleischesmensch nichts ist, dass aber die niedere, unentwickelte und unvollkommene Seite des Menschen diese Rettungsplanke besitzt in Gestalt seines eigenen göttlichen Funkens, seines eigenen immanenten Buddha, seines immanenten Christus, des Gottes in sich. Diese alte Lehre sagt uns auch, dass in dem Maße, wie der Mensch von Zeitalter zu Zeitalter wächst und sich entwickelt und Leben auf Leben lernt, dieser wahrhaft spirituelle Teil seines Wesens immer mehr in Erscheinung treten und sich durch das Gemüt, durch das niedere Gemüt, durch den gewöhnlichen Menschen zum Ausdruck bringen wird. Und wenn das relativ vollkommen geschieht, haben wir einen großen Seher und Weisen, eine der verkörperten Gottheiten, einen der verkörperten Buddhas, einen der verkörperten Christusse vor uns, nennt sie, wie ihr wollt, mit anderen Worten, einen Menschen, der durch sich selbst als Menschenwesen die Gottheit, die Göttlichkeit zum Ausdruck bringt, die sein eigenes Bindeglied der Selbstheit mit dem Göttlichen ist, einen verkörperten Christus, einen verkörperten Buddha. Trotzdem trifft es vollkommen zu, dass nur noch die Worte der Lehre an die Stelle ihrer okkulten Bedeutung traten, als diese innere Bedeutung vom immanenten Christus in Vergessenheit geriet. Die Menschen vergaßen die Lehre, dass sie selbst die inneren Christusse sind, dass sie Söhne des Göttlichen sind und dass es ihr herrlichstes Vorrecht und ihre höchste Pflicht ist, durch Christusgleiches Denken, Fühlen und Leben von einer Verkörperung zur anderen diese innere Göttlichkeit immer mehr zum Ausdruck zu bringen und vom Menschentum zur Mahatmaschaft, wie wir sagen, heranzuwachsen, zur Meisterschaft, bis schließlich das Ziel erreicht ist und wir rufen können: mein Gott, wie hast du mich verherrlicht? Die wahre Wiedergabe der hebräischen Worte, die Jesus am Kreuz gesprochen haben soll. Eli, Eli, lama sabachthani. Die Übersetzung dieser Worte in den christlichen Evangelien ist falsch, denn verlassen oder aufgeben heißt auf Hebräisch Azar und Shabba heißt verherrlichen, vollkommen machen, und das Wort, das in den Evangelien steht, ist Shabbatani. Das heißt, du verherrlichst mich, du machst mich vollkommen. Der Christus im Menschen sprach, kein äußerer Christus, es sei denn in dem Sinne, dass der Christus im Menschen ein Funke des kosmischen Christus ist. Der Buddha ist im Menschen als ein individueller Funke oder Strahl des kosmischen Buddha verkörpert, das heißt vom Adi-Buddha, ganz gleich, welchen Ausdruck man auch gebrauchen will. So kam es, dass eine der schönsten und hilf- und trostreichsten Lehren des Urchristentums zu einem unlogischen theologischen Dogma wurde, eine Hülle aus Worten, aus der der Geist ihrer Bedeutung entwichen ist.